halt die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich liebe doch alle Menschen.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Damals in der DDR. Eine Serie von Christine Sievers. Folge 8. Ihr da oben, wir da unten.
Erich Honecker, erster Sekretär des ZK der SED, spricht für die Deutsche Demokratische Republik.
Meine Damen und Herren, die Deutsche Demokratische Republik empfindet tiefe Genugtuung und Befriedigung über den erfolgreichen Abschluss der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die vereinbarten Dokumente finden unsere vollste Zustimmung.
Am 1. August 1975 ist Erich Honecker ganz oben. In der Finlandia-Halle in Helsinki, den amerikanischen Präsidenten Ford zur Linken, Bundeskanzler Helmut Schmidt zur Rechten, beobachtet von Fernsehkameras aus der ganzen Welt, unterzeichnet der Staatsratsvorsitzende der DDR die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE.
Die Konferenz dazu bei, das Vermächtnis jeder Millionen Söhne und Töchter so vieler Völker zu erfüllen, die heldenmütig gegen die Barbarei des Faschismus gekämpft haben. Sie legten den Grundstein für ein sicheres und ein friedliches Europa.
Die Teilnehmerstaaten sind der Auffassung, dass der Tourismus zu einer vollständigeren Kenntnis des Lebens, der Kultur und der Geschichte anderer Länder, zu wachsendem Verständnis zwischen den Völkern, zur Verbesserung der Kontakte und zur umfassenderen Freizeitgestaltung beiträgt. Sie beabsichtigen, die Entwicklung des Tourismus auf individueller oder kollektiver Grundlage zu fördern. Insbesondere beabsichtigen sie, Reisen in ihre Länder zu fördern, indem sie zu geeigneten Erleichterungen, zur Vereinfachung und Beschleunigung der für solche Reisen erforderlichen Formalitäten ermutigen.
In der DDR von 1975 ist Reisefreiheit, egal ob sie der Völkerverständigung oder bloß der Erholung dient, ein Begriff aus einer anderen Welt. Kein Wunder, dass DDR-Außenminister Otto Winzer die KSZE schlicht als Konterrevolution auf Filzlatschen bezeichnet. Doch für Erich Honecker ist die Konferenz endlich ein Anlass, sich als Staatsmann unter Staatsmännern zu fühlen. Die DDR ist gleichberechtigt mit der Bundesrepublik. Die DDR ist Weltspitze. Dafür ist eine Unterschrift ein kleiner Preis.
Die DDR braucht endlich und wie. Rosas rote Demokratie. Stimmt ihr mir zu, dann stimmt mit ein. So ja, wie lange soll ich denn die Ton aufhalten? So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein.
Wolf Biermann ist den Machthabern schon lange ein Dorn im Auge. Seit Jahren kritisiert er Staat und Partei, will aber Bürger der DDR bleiben. Sanktionen und Auftrittsverbote beschädigen das neue Image vom weltoffenen Staat und verschaffen Biermann nur noch mehr Popularität.
Kein Kommunist wird länger bedroht. Mit Maulkorb oder Berufsverbot. Keine Gesinnung, Schnüffelein. So.
Am 13. November 1976 tritt Wolf Biermann in der Kölner Stadthalle auf. Erst die Unterschriftenliste einer Bochumer Initiative hat das Konzert ermöglicht. Biermanns Auftritte im Westen sind ein Ereignis. Die Säle sind ausverkauft. Biermann gibt sich streitlustig.
Kein Spitze findet da Arbeit mehr. Das gibt ein Arbeitslosenheer. Mensch, ist das schön zu prophezeien.
Dann am 17. November 1976, Biermann ist noch immer in der Bundesrepublik auf Tournee, meldet die DDR-Nachrichtenagentur ADN.
Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen.
Wolf Biermann wird wieder Hamburger und die DDR-Regierung steht einmal mehr am Pranger.
Dass die KSZE-Schlussakte für die DDR nur ein Stück Papier ist, hat sie unter Beweis gestellt. Doch die Machtprobe hat andere Folgen als erwartet. Ein Prozess beginnt, den Partei und Staat nicht mehr stoppen können. Zahlreiche Künstler bekennen sich jetzt offen zur Opposition oder ziehen gleich ganz in den Westen. Überhaupt steigt die Zahl der DDR-Bürger, die einen Ausreiseantrag stellen und sich dabei auf die KSZE-Schlussakte berufen, stetig. Dabei ist der Wortlaut der Schlussakte in der DDR nie veröffentlicht worden. Trotzdem wollen 1975 schon 13.000 DDR-Bürger ausreisen, 1976 20.000. Immer mehr rechtswidrige Übersiedlungsersucher melden sich auf den Bürgermeisterämtern, bei der Polizei oder wo auch immer. Denn an wen man sich wenden soll, weiß niemand im Arbeiter- und Bauernstaat.
Also der Entschluss war gereift und eines Morgens sind wir auf die Polizei gegangen. Und da ging die Tür auf und dann sagte man uns ganz barsch, Sie können doch hier einfach nicht klopfen, was wollen Sie? Und da kam es aus uns heraus, wir wollen die Ausreise. Aber wir haben tunlichst nichts weiter gesagt, weil das war für uns so erschreckend, so beängstigend. Und da sagte man uns, gehen Sie bitte um die Ecke. Und da sind wir um die Ecke gegangen und sollten warten. Da ging eine Tür auf und dann sagten wir nochmals, wir möchten die Ausreise. Ja, kommen Sie rein. Ja, der Uniformierte gab uns dann ein Formular in die Hand und da sagte er uns nur, füllen Sie das aus und kommen Sie wieder. Und zu Hause angekommen, guckten wir uns das Formular genauer an und da stand dort Ausreise in die Ungarische Volksrepublik. Und da war uns natürlich klar, warum das so problemlos verlief.
Im Frühjahr 1980 entschließen sich Beate und Günther Zieten, nach Westdeutschland überzusiedeln. Der Bruder Günther Zietens sitzt wegen Grenzverletzung im Gefängnis. Die Zeitung berichtete darüber. Die Familie fühlt sich diskriminiert. Vor allem auch für ihre Kinder sehen die Zietens keine Zukunft in der DDR.
Ein paar Tage danach sind wir wieder auf die Polizei gegangen. Wir standen vor der Tür, klopften, es machte uns jemand auf. Und wir gaben die Ausreiseformulare in die Volksrepublik Ungarn, gaben wir ab und sagten, wir haben die falschen Formulare von Ihnen bekommen. Wieso, sagte der Uniformierte. Und da sagte mein Mann, wir möchten die Ausreise in die BRD. Jetzt war's raus, das Ungeheuerliche. Und plötzlich hektisches Laufen, Türe zu, Türe auf. Sie setzen sich, sie warten.
Laut Verfügung Nummer 143-83 des Vorsitzenden des Ministerrates Willi Stoff sind Schreiben und Vorsprachen von Ausreisewilligen nicht als Eingaben zu werten und müssen weder entgegengenommen noch beantwortet werden.
Dann kamen zwei Uniformierte rein und da fragten die uns, Sie möchten in die BRD ausreisen? Ja, sagten wir, Sie wissen, dass sie sich auf die andere Seite der Barrikade stellen. Nein, wir wollen nur ausreisen. Was sind Sie von Beruf, sagt der Uniformierte zu meinem Mann. Und er sagte, ich bin Ingenieur. Ach, Sie sind Ingenieur, sagte er. Ach so, Sie haben doch studiert. Auf unsere Staatskosten, Sie gemeiner Vaterlandsverräter. Ja, sagt er, mit Ihnen werden wir noch so reden, wie ein Bürger der DDR zu denken hat.
Der Ausreisewunsch der Zietens bleibt nicht ohne Folgen. Die Arbeitsstellen des Ehepaares werden benachrichtigt. Staat und Partei lassen die Muskeln spielen. Die Brigade der Wartungsgruppe Elektronik, in der Günther Zieten arbeitet, berät in einer Sitzung über den Kollegen. Es wird Protokoll geführt.
Wie uns bereits bekannt ist, hat Herr Günther Zieten einen Ausreiseantrag in die BRD gestellt. Noch hinzu kommt, dass er alle gesellschaftlichen Organisationen öffentlich ablehnt, kürzlich sogar aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft ausgetreten ist. Deshalb stellen wir hiermit den Antrag auf Ausschluss des Kollegen Günter Zieten aus unserem Kollektiv. Wir sind nicht länger bereit hinzunehmen, dass unsere Brigade, die, wie wir glauben, doch recht gute fachliche Arbeitsergebnisse vorweisen kann, in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung gehemmt wird.
Die Wartungsgruppe Elektronik macht den Ingenieur Günter Zieten zum Lagerarbeiter. Einfach so. Kurz darauf erhält das Ehepaar eine Vorladung von der Kreisdirektion der Polizei Saalfeld. Sie sollen ihre Ausweise mitbringen.
Da war ein junger Kommissar und er sagte uns auch, wir haben gehört, Sie haben die Ausreise beantragt und wir müssen Ihnen jetzt Ihren Ausweis einbehalten und Sie bekommen jetzt einen Ersatzausweis. Sie wissen ja, das ist eine strafbare Sache, die Sie getan haben und Sie können jetzt nicht mehr Saalfeld verlassen. Sie müssen sich immer melden und Sie hören von uns.
Die Zietens wissen, dass sie von nun an beobachtet werden.
Wir wussten ja um das System der DDR, wir haben das ja gewusst. Da gab es im Haus zum Beispiel einen, der war halt bei der Staatssicherheit, das haben wir gewusst.
In ihrer Stasi-Akte findet Beate Zieten später noch ganz andere Hinweise über sich und ihre Nachbarn.
Man hat minutiös aufgeführt, wo die überall waren. Im Dienst, einkaufen, beim Arzt. Und ich bin auch überzeugt, dass das dieser Mann über uns war. Der hatte auch Kontakt zu diesen Leuten und der hat das dieser Staatssicherheit auch mitgeteilt. Und so konnten die dann in unsere Wohnung rein und hatten alles verwanzt.
Doch die Stasi arbeitet nicht nur im Verborgenen. Auf der Rückfahrt zur Jugendweihe ihrer Nichte glaubt Beate Zieten, dass das Auto der Familie verfolgt wird.
Da merkten wir plötzlich, dass wieder hinter uns das gleiche Auto und vor uns das gleiche Auto fuhr. Und da sagte mein Mann, jetzt will ich das genau wissen. Und er fuhr rechts in einen Waldweg rein, machte den Motor aus, die Lichter aus. Der Junge schlief zwar, aber meine Tochter und ich, wir hatten Angst. Und wir verharrten da so 20 Minuten. Und dann sagt er so, wenn die jetzt noch da sind, wissen wir es genau. Und er fuhr dann aus dem Waldweg raus, wieder auf die Straße zu und dann sahen wir die Bremslichter. Und als wir dann in der Sagittariusstraße ausstiegen, da stiegen die beiden dann auch aus und sagten, wir haben sie bis nach Hause gebracht. Schönen Abend noch. Da war uns klar, wir wurden bespitzelt von morgens bis zum Abend. Das war uns dann klar.
Am Ende der DDR beschäftigt die Stasi 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Mit 180.000 ehrenamtlichen Spitzeln erreicht die Zahl der aktiven IMs 1975 ihren Höhepunkt. Die umfassende Bespitzelung ihrer Bürger vergiftet die Gesellschaft der DDR bis ins Innerste. Kollegen, Nachbarn, aber auch Freunden und Verwandten, niemandem ist zu trauen. Es gibt keine letzte Gewissheit. Die Furcht vor Verhaftungen, Repressionen und Zersetzung ist das wirksamste Machtinstrument des SED-Systems.
Alle Vögel sind schon da, keine, der das rief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief.
Für die Zietens wird das Leben zum Spießrutenlauf. Die Personalausweise eingezogen, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, jeder Spaziergang offen überwacht, von den Behörden unverdeckt eingeschüchtert und verdeckt ausspioniert, am Arbeitsplatz und in der Schule isoliert.
Die Lehrerin war nicht sehr nett zu meiner Tochter und sie hatte dann auch nicht mehr diesen Freundeskreis. Ich bin dann auch verstärkt in die Kirche gegangen, um meinen Kindern auch wieder ein paar Freunde zu schaffen. Und da sind wir dann auch abends zu den Gemeindebesprechungen gegangen.
Die abendlichen Gemeindegespräche sind gut besucht. Die Allmacht des Staates endet hier. In der Kirche werden Themen diskutiert, die sonst tabu sind. Die Offenheit macht Beate Zieten Mut.
Und da bin ich dann aufgestanden und habe auch von mir erzählt, dass wir die Ausreise beantragt haben und warum es dazu gekommen ist mit der Flucht meines Schwagers und die Gefangennahme. Und da weiß ich noch, dass der Superintendent Große gesagt hatte, wer von uns in unserem Kreis wird dieses Gespräch verraten, ja. Und da merkte ich plötzlich doch Angst in mir.
Auch in der Kirchengemeinde gibt es Spitzel. Als der Versuch, einen Brief in den Westen zu schmuggeln, auffliegt, wird es für die Zietens wirklich gefährlich.
Ja, also Wochen später klingelte es und meine Schwiegermutter stand vor der Tür. Sie war sehr aufgeregt. Die Kinder, es war eine Frau bei mir, die Kinder haben wollte. Ich sah, welche Frau denn? Ja, man sagt, dass man dich holen wollte und ich soll die Kinder nehmen. Ich sag, was? Und in dem Moment kamen zwei Männer. Und die wiesen sich aus, Ministerium für Staatssicherheit, und ich sollte mich doch anziehen und sollte mitkommen.
Auch Günther Zieten wird verhaftet. Das Ehepaar wird nach Gera gefahren und einen Tag verhört. Am Abend werden die Zietens wieder entlassen. Der Staat hat seine Krallen gezeigt. 3 Jahre wird Familie Zieten vom Staat terrorisiert. Dann kommt vollkommen überraschend die Ausreisegenehmigung. Jetzt muss es schnell gehen. Innerhalb einer Woche soll die Familie das Land verlassen. Im Frühjahr 1983 steigen die Zietens in den Zug nach Westen.
Wer in der DDR bleibt, der erlebt den Ausbruch des ostdeutschen Herbstes. Stillstand und Lethargie beherrschen das Leben. Überall. Zwar kann man seine Wohnung halbwegs komfortabel einrichten, den Verfall des Hauses kann man nicht verhindern. Man kann mit Erspartem ein Auto kaufen, doch die Mobilität ist auf die schlechten Straßen der DDR beschränkt. Ohne Visum kommt man nirgendwo hin. Trotz Zensur gibt es interessante Bücher, Filme, Konzerte. Nur einen unbeschwerten Austausch über das Erlebte gibt es kaum. Gerade junge Leute resignieren, wenn sie an die Zukunft denken. Alles ist vorgezeichnet, für alles ist gesorgt. Es gibt kein Entkommen.
Also Schule, wenn es geht, Abitur oder Beruf, Studium und ja, dann war es das. Irgendwelche Quereinstiege oder Wechsel oder sowas sind ja nicht üblich gewesen. Also es war ja alles sehr gesichert und sehr gesetzt. Das macht einem schon Angst, wenn du dann 19, 20, 21 bist und du weißt, so, jetzt ist deine kurze Jugend zu Ende. Und dann, tja, was kommt dann? Na, da kommt nicht mehr viel.
Holger Makarios arbeitet in einer Druckerei. Gegen Gängelei und Bevormundung setzt er Musik. Verpönte Musik. Punk, New Wave. Musik, die dem Seichten der Monotonie den Garaus macht. Musik, die mit Leidenschaft gespielt wird.
Und es wurde auch gesagt, naja, was ihr da macht, das ist doch alles sinnlos und das braucht doch niemand und willst du denn mal dein Leben damit verbringen und so. Also immer ein negativer Unterton. Also es war ganz schön schwierig, aber es war auch gleichzeitig förderlich, weil genau die Leute waren ja die, die wir nicht wollten. Und deren Argumente haben für uns ja eigentlich immer wieder den Stoff geliefert, zu sagen, nee, so wollen wir nicht sein oder so will ich nicht sein. Und ich muss irgendwas tun. Ich muss, sonst ersticke ich.
Die Zucht nennt sich die Band, die im Frühjahr 1984 mit den Proben beginnt. Die Kontakte mit der Staatsmacht sind auf das Unumgängliche beschränkt. Die Bandmitglieder sind registriert als Amateurtanzmusiker, die ihre Kapelle bei der staatlichen Kulturkommission zur Einstufung melden müssen, was für die Auftrittserlaubnis wichtig ist. Die Kulturfunktionäre bestehen auf einem neuen Bandnamen. Aus Die Zucht wird Die Art. Die Musik beginnt.
Pop- und Rockmusik sind in der DDR streng reglementiert. Es gibt Staatsrocker wie die Pudis, City oder Karat, deren Platten von der staatseigenen Amiga veröffentlicht und von Radio und Fernsehen gesendet werden. Daneben gibt es die anderen, die irgendwo zwischen Profi- und Amateurbereich jonglieren, immer in der Gefahr, verboten zu werden.
Die Band von Holger Makarios lässt sich nicht einschüchtern. Zu Bruch gegangene Kneipen, die der Band angelastet werden, Konzertverbote und eine immer wieder wechselnde Besetzung, weil Bandmitglieder inhaftiert, zur Armee eingezogen oder unter Druck gesetzt werden, übersteht die Art. Dann kommt das Radio.
Es gab diesen wegbereitenden Sender DT64 mit seiner Sendung Paroptikum und wir hatten dann unsere illegal kopierten und gemachten Kassetten, so diese Grauzone zwischen dürfen und nicht dürfen, auch dorthin geschickt und die hatten dann auch einen Namen an uns gefressen und haben einen Song von uns gesendet und das erste Konzert, nachdem wir das erste Mal im Radio liefen, fand in Radebeul bei Dresden statt. Und als wir den Song spielten, der im Radio lief, füllte sich plötzlich die Tanzfläche. Also wir haben Musik gemacht und waren einfach glücklich, dass wir wahrgenommen werden und unser Publikum größer wird. Und für uns bestand eigentlich immer nur das Ziel, wir wollen was erreichen, was ihr uns nicht gestattet.
Mitte der 80er Jahre ist die SED ratlos. Ihre Macht schwindet und mit ihr der Einfluss der Machthaber. Überall finden Dinge statt, die sich der Kontrolle der Partei entziehen. Draußen tut sich was und die Genossen bekommen nichts davon mit.
Wir haben uns einfach spontan getroffen und haben gesagt, wir fangen jetzt einfach an. Wir fangen jetzt einfach an. Es ist jetzt Stillstand, wir haben nicht einen einzigen Kulturraum. Jedes kleine Dörfchen hat seine Kneipe, hat seinen Tanzsaal, hat seinen Clubraum. Wir haben hier absolut nichts.
Gerald Wahrlich lebt in der Provinz. Er hat Elektriker gelernt, seinen Meister gemacht, ist 1985 in die Partei eingetreten, weil er Vorsitzender der Betriebsgewerkschaftsleitung wird. Und er engagiert sich in seiner Gemeinde. Seit die letzte Kneipe aufgegeben hat, fehlt Widerstedt ein Dorfgemeinschaftshaus. Besonders die Jugendlichen im Ort haben keinen Treffpunkt. Das nicht mehr genutzte Altersheim im verfallenen Schloss Oberwiederstedt, dem einstigen Geburtshaus des Dichters Novalis, bietet ideale Räume. Doch im Dezember 1986 soll das Gemäuer in einer Nacht- und Nebelaktion abgeräumt werden und nur der Wintereinbruch verhindert den Abriss. Das Schloss soll weg, warum weiß niemand. Das wollen Wahrlich und eine Gruppe Gleichgesinnter nicht hinnehmen.
Wir fangen einfach an, dieses Schloss zu restaurieren und wir haben eigentlich ja kein richtiges Konzept, nur eine grobe Vorstellung. Wir machen uns einen Clubraum rein und wir machen die Gemeindeschwester rein, eine Artstation. Der Bürgermeister sollte dort ein Amtszimmer mitbekommen, der hatte hier bei uns in Widerstedt auch bloß eine kleine Hundehütte. Das war auch nicht unbedingt das Bürgermeisterbüro. Und das war so der grobe Gedanke, jetzt fangen wir einfach an, wir versetzen Steine, wir reißen die alten Bäume raus und versuchen erstmal Ordnung reinzubringen, denn im Schloss und außerhalb des Schlosses sah es aus wie bei Louis Strenger im Rucksack.
Die örtliche Parteispitze ist gegen diese Aktion. Sie ist beleidigt. Die Avantgarde der Arbeiterklasse steht hinten an. Keiner hat sie gefragt. Die Schlossbesetzer ahnen, dass sie sich organisieren müssen, um bei ihrem Vorhaben nicht unter die Räder zu kommen.
Wenn wir hier richtig massiv nach außen auftreten wollen, um den Aufbau des Schlosses weiter zu forcieren und das auch ein bisschen professionell betreiben wollen, dann müssen wir die ganze Sache legalisieren. Und wir machen dann eine Ortsgruppe des Kulturbundes, Arbeitskreis Literatur, Interessengemeinschaft Novalis. So nennen wir uns. Und da gibt's auch einen Sekretär in Hettstedt. Und wenn du dort mit 20 jungen Menschen kommst und 5 Erwachsene und die Jugendlichen, und ihr sagt, ihr bildet eine Ortsgruppe, dann fresse ich im Besen, wenn das nicht funktioniert. Und das hat funktioniert.
Die Novalis-Freunde des Kulturbundes bekommen für ihre Arbeit das Geld, das für den Schlossabbruch vorgesehen war. Auch sonst haben sie einen eher handfesten Zugang zur Frühromantik.
Also die Jugendlichen haben Putz abgeschlagen, Fenster rausgerissen, Schornsteinköpfe abgetragen, Dachziegeln transportiert, Kabelcreme ausgeschachtet, Wasserleitungskram ausgeschachtet. Also alles, was man, wenn man sich ein Einfamilienhaus baut, nur eben eine Nummer größer. Diese Dinge haben wir unter fachlicher Anleitung praktiziert. Ich habe ja in der Mitte dieses Geschehens, kann man sagen, mehr oder weniger nur noch organisiert, damit kein Stillstand aufkam und immer Baumaterial vor Ort war, dass die Jugendlichen dann arbeiten konnten.
Bei der Beschaffung des Baumaterials ist Wahrlich ausgesprochen einfallsreich. Mal knüpft er Kontakte zu Handwerkerkollegen, die der hauptamtliche Betriebsleiter bei der Gewerkschaftsschulung kennengelernt hat. Mal nützen Beziehungen.
Das zog aber auch den Zorn der Bevölkerung zu, weil die das gesehen haben. Die haben Sprossenfenster, wo ist das Holz her? Wir kriegen nicht mal das Holz für ein einfaches Fenster. Die kriegen Hartbrandklinker für die Schornsteine, wo sind die Klinker her? Die kriegen Dachziegeln, habe ich aus der Schweiz organisiert. Also das waren alles so auch gute Fügungen. Man kannte sich, man wusste, der fährt nach da, der fährt nach da. Und das habe ich immer versucht, für das Schloss umzulenken. Hat auch meistens immer geklappt.
Die guten Kontakte sind das eine, die Kontaktpflege das andere.
Also ich musste dann oftmals Urlaub nehmen, weil ich ja die Leute antreffen musste am Tag über. Und dann habe ich den Kofferraum voll Bratwurst, Rotwurst, Leberwurst gepackt. Und dieser Geruch beim Öffnen des Kofferraumes hat also auch viele Lager und Verwaltungsräume geöffnet, um dort Einlass zu bekommen für diese Materialien, die wir brauchten. Vom Zement über die Steine bis hin zum Sand und die Bretter. Das war also alles mit einer kleinen Zugabe, sonst wäre das nicht möglich gewesen.
Den Fortgang der Arbeiten, die Schwierigkeiten und den Ärger notiert Gerald Wahrlich in seinem Kalender.
Am 25. Januar 1989 haben sie mich wieder von Arbeit geholt. Ich musste zur Parteikontrollkommission in die SED-Kreisleitung Hettstedt. Lampe und Warenbrett waren anwesend, wollten mich aus der Partei schmeißen. Ich habe denen gesagt, ich bin freiwillig rein und ich gehe auch freiwillig wieder raus.
Bis zuletzt versucht die örtliche Partei, den Aufbau zu verhindern. Vorladungen, Bespitzelung, Sticheleien und Druck. Dass der Schriftstellerverband die Rettungsaktion am Novalis-Geburtshaus begrüßt, bleibt folgenlos. Ein Artikel der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit macht hingegen Ärger. Unerlaubter Kontakt mit dem Klassenfeind.
Der Staat ist marode, seine Ideologie als Willkür enttarnt. Ihr da oben habt die Bodenhaftung längst verloren. Da können auch Stasi und Grenzbefestigung nicht mehr helfen.
I wanna see the white, white world. 1989 lädt die FDJ Holger Makarios und Die Art zum Pfingsttreffen ein.
Also das Land schrie nach Veränderung. Und die Menschen waren in einer Verfassung, dass sie ständig auch in einem Zwiespalt lebten. Jeder war dagegen, aber alle sagten offiziell Ja und Amen und gingen zu ihren FDJ-Versammlungen und segneten alle möglichen Subotniks, die sie machten, ab und ihre DSF-Mitgliedschaft und ihre Jugendbrigaden und also dieses ganze normale Leben. Und wir singen I Wanna See the Wide, Wide World. Diese Musik plötzlich beim Pfingsttreffen, das war wie ein, als ob man aus einer Luftmatratze so die Luft rauszieht und dann springen da 100 Leute drauf und es macht und so wie eine Befreiung aus dieser Lethargie.
Aus der Serie damals in der DDR hörten Sie die 8. Folge Ihr da oben, wir da unten von Christine Sievers. Mitarbeit Nikolaus Schröder. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Alexander Hauf, Edda Fischer und Gregor Höppner. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Anne Efferts. Regieassistenz Tina Gerecht. Regie Thomas Blockhaus. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2005.